Lieber Leander, hier spricht dein Podcast-Host, die Alexander Metzler, und wir haben gerade weit über eine Stunde über Perspektivwechsel gesprochen in unserem gemeinsamen Podcast Gleichmutproben.
Ja, sehr gut. Mal wieder ein kleines Intro zwischendrin. Wir werden besser, professioneller von Folge zu Folge. Ihr seht uns, ihr hört uns zu beim Laufen lernen seit 3 Jahren.
Haben wir endlich auch mal angefangen, uns
vorzustellen.
Wann fängt denn so ein Baby an zu laufen? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe mit 10 Monaten angefangen zu laufen.
Ich glaube, mit 3 Jahren ist eine ganz gute Ansage.
Ich glaube auch, so langsam laufen lernen. Ja, Perspektivwechsel. Wir haben über Krieg gesprochen. Ob man da, ja, da haben wir auch es auf Perspektive bezogen. Wir haben auch kritisch drauf geguckt, auf den Perspektivwechsel, in manchen Situationen vielleicht man den Perspektivwechsel nicht übers Knie brechen muss. Und dass aber Perspektivwechsel am Ende schon eine Grundlage ist für ein Leben in mehr Leichtigkeit, Verbindung, Frieden, Miteinander, Kreativität und Lebensfreude.
Yes, das alles in weit über 60 Minuten, die jetzt auf euch warten. Viel Spaß beim Hören. Magnifique.
Merci.
Ich hatte gestern Abend mit Jolli hatte ich ein kleines Gespräch über Sandpan spielen und übers Üben und über die Zeit, die man so reinsteckt und wie viel Zeit sie reinsteckt, wie viel Zeit ich reinstecke, wie viel Zeit du reinsteckst. Und dann haben wir uns beide gefragt, wann war eigentlich der Punkt, an dem wir alle drei gleich gut waren mit der Handpen. Und da habe ich gesagt, an dem Abend, als wir ihm die Handpen zum ersten Mal in die Hand gedrückt haben, da waren wir ungefähr alle gleich gut.
Was natürlich nicht stimmt, aber ein sehr süßer Vergleich ist, der mir schmeichelt. So. Ja, schön. Ja, richtig cool. Da, wer weiß, ohne dich und euch, wäre vielleicht mir jetzt dann vor ein paar Monaten mir eins der viralen Videos von Malte Marten mal über die Füße gefallen und gedacht, huf, was ist das denn für ein Instrument? Aber ohne euch.
Ja.
Ihr habt mich groß gemacht.
Ja, schön. Das werden wir unseren Enkeln noch erzählen, unseren Nicht-Existenten.
Ja.
Aber wie schön, dass ihr alle da seid. Willkommen bei den Gleichmutproben live. Wir sprechen heute Abend über das Thema Perspektivwechsel. Ich spreche nicht alleine. Bei mir der liebe Speaker, Autor, Handpan-Spieler, Künstler, Leander Greitemann.
Yes. Tiger Chai-Tee Trinker.
Ich habe Orange, Ingwer und Zimt und hast du nicht gesehen, Gedöns, weihnachtlich schon. Ja, ich bin eh schon in Weihnachtsstimmung irgendwie, ganz früh dieses Jahr. Krass, schön.
Ja, so ein bisschen winterlich. In der Grube Luise am Wochenende habe ich auch den ersten Schnee gesehen. Innerhalb von 24 Stunden wurde es dann 14 Grad wärmer. Aber es war kurz winterlich.
Yes. Das ist dann auch ein Perspektivwechsel in der Natur sozusagen. Ja.
Thank you for the bridge. Yes. Ich hatte auch überlegt, soll ich eine machen? Nein, dachte ich, nee, komm, auf Alex ist Verlass.
Ja, der kommt schon.
Der kommt schon mit so einem Schweineübergang. Ja, ich finde, dass die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, was ja mittlerweile auch schon fast so ein Modewort ist, aber ich glaube, so in der Tiefe dann doch so im allgemeinen Diskurs vielleicht nicht beleuchtet wird, aber ich glaube, dass das wirklich was ist, was man lernen kann oder kultivieren kann, die Perspektive zu wechseln. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen ein Talent ist, also so was, wo man, kann auch durch Sozialisierung oder wie auch immer, auf jeden Fall, dass es verschiedene Fähigkeiten gibt, also dass manche dann nochmal mehr Übung brauchen, um das hinzukriegen und andere vielleicht weniger. Dass aber, wenn man das hinbekommt, im Gegensatz zu starr halt in seiner Perspektive drin zu sein und zu sagen, nee, so wie ich das sehe, ist die einzige Möglichkeit und das ist jetzt auf jeden Fall scheiße und das wäre auf jeden Fall besser, dass das wirklich auch eine Kernkompetenz ist für ein Leben in Gleichmut, für ein Leben in mehr Leichtigkeit, Präsenz und Gelassenheit. Und deswegen finde ich es schön, dass wir da nochmal eine Folge widmen und unserem aktuellen Forschungsstand zum Thema Perspektivwechsel hier ausbreiten mal.
Ja, total. Und ich hab mir gedacht, dass die Fähigkeit zum Perspektivwechsel auch so ein richtig wichtiger Schritt in Richtung Frieden ist. Denn wenn ich in der Lage bin, die Perspektive von meinem Gegenüber einzunehmen, dann diskutiere ich ja auf einem anderen Level, als wenn ich in meiner Perspektive verharre, wenn ich mit meiner Meinung sozusagen in meinem Ego verwachsen bin und meine Position verteidigen will und nichts sehe, außer die Verteidigung meiner Meinung und meiner Perspektive. Entgegen dessen, wenn ich die Perspektive des anderen einnehmen kann, kann ich ja zumindest vielleicht Teile der anderen Perspektive nachvollziehen. Und dann sehe ich, oh, die Kluft ist gar nicht so riesengroß, wie ich am Anfang gedacht habe, sondern da gibt's überraschende Schnittstellen hier und da. Ich diskutiere in letzter Zeit, oder was heißt diskutiere? Ich tausche mich ganz gerne aus mit Leuten, die mit der Trump-Wahl nicht so unzufrieden sind wie ich, weil mich interessiert, warum siehst du das so? Warum denkst du das so? Und siehe da kommen manche Punkte, wo ich sage, ja, okay, das verstehe ich schon, wie du das gerade sagst und wie du das gerade empfindest. Ist jetzt vielleicht nicht komplett mein Take, aber es macht mir ein bisschen klarer, warum du das so siehst. Und allein dieser Austausch ohne so eine Verteidigungsform darin, die, finde ich, bringt uns im Leben weiter. Weil wir können was voneinander lernen. Wir wollen den anderen auch nicht zwingend überzeugen. Also mir ging es jetzt gar nicht darum, ihm seine Meinung auszureden. Und ihm ging es auch nicht darum, mir meine Perspektive zu ändern. Sondern es ging einfach darum, das ein bisschen besser zu verstehen. Und das finde ich total wertvoll. Also das würde ja, wenn man das mal skaliert, ne, auf richtig mit auf richtig Bevölkerungsebene und so weiter, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sprachen. Wenn man so an die Sache rangehen würde, hier wird schon gefragt von der Beate, und wie ist das mit Krieg für euch? Wenn man global so rangehen würde, dann wären doch Kriege eigentlich gar nicht notwendig, oder? Wenn ich in der Lage bin, mich in die Perspektive von jemand anderem reinzuversetzen. Und vielleicht geht das ja sogar dann einher mit einer Gefühlsebene, mit Empathie. Weiß ich nicht, was würdest du dazu sagen?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt in dieser Utopia leben würde, wo alle das richtig tief verankert haben, Perspektive wechseln können und dann im Idealfall auch als Folge daraus halt nicht mehr den Ego-Film schieben, nicht den Machtfilm schieben, nicht das größer, höher, schneller, weiter schieben, nicht das, ich versuche irgendwelche geerbten Traumata oder erfahrenen Traumata irgendwie zu lösen durch, ja, krasse Machtbestrebungen. Wenn das alles dazu käme, glaube ich auch, dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich glaube halt, dass es so ein bisschen zu kurz gedacht ist, manchmal auch aus der spirituellen Bubble und auch Friedensbewegungsbubble, so den Schritt zu machen, so wenn alle noch nicht bereit sind. Also ich klar ist auch gewaltfreier Widerstand, ist auch gut, je nach Situation. Ich kann jetzt aber nicht, könnte jetzt nicht per se sagen, wenn mein Land angegriffen wird von einem, ne, also jetzt so, wenn man jetzt nach Ukraine geht, jetzt wird es politisch, aber wenn dann zu sagen, die dürfen sich auf keinen Fall verteidigen oder man darf die auch nicht darin unterstützen, man muss jeden Krieg sofort beenden. Ja, und das bedeutet aber, dass dann auf einmal Ukraine zu Russland gehört, obwohl niemand das in dem Land will und dann untergeordnet sind auf einmal und Teil einer Diktatur sind, obwohl die sich eigentlich dem Westen näher fühlen und sich eher als Demokratie verstehen und auf einmal bist du dann in großen Teilen einer Diktatur zugehörig. Da habe ich keinen finalen Take. Eigentlich, also haben wir auch schon auf dem Podcast schon mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich ja sehr pazifistisch veranlagt sind und Krieg natürlich auf so vielen Ebenen einfach total scheiße ist. Aber es ist halt die Frage, wenn du in einer gewaltvollen Welt lebst, wie sehr kann und will man sich das leisten? Ich finde so diesen Vergleich, der mir hilft, würde ich jetzt, wenn jemand mich oder die Bella gewaltvoll angreift, würde ich dann zwangsläufig gewaltfrei bleiben? Würde ich keine Selbstverteidigung mit Gewaltmaßstäben, wenn ich da eine Planke hätte und ich könnte jemanden niederschlagen, der Bella mit irgendeinem Messer bedroht oder, also, so, da ist noch mal plakativer, wenn es um wen anders geht. Aber auch mich, so, wenn ich da die Wahl habe und ich sehe, da ist ein verwirrter Mensch und ich habe es mit Worten probiert und ich merke, da ist kein Reasoning möglich. Ich habe Verhandlungen probiert, aber der fällt mit Truppen in mein Land ein. Finde ich schwer, von außen dann zu sagen, ja, die sollen sich halt ergeben und dann, gut, dann sind die halt keine Demokratie mehr. Finde ich dann schwierig. Also glaube ich halt, dass es Perspektive wechseln zwar was bringt bei über 90% der Probleme, die wir so im Alltag haben, aber wenn jemand mit einem Messer vor mir steht, bringt es mir jetzt erstmal nicht so viel zu sagen, Perspektive zu wechseln, zu sagen, ach guck mal, ich habe jetzt ganz viel Verständnis für ihn, ja, so. Also ich kann dann vielleicht sogar, nachdem ich eine Wunde davon getragen habe, immer noch Verständnis für ihn aufbringen und sagen, krass, der war komplett verwirrt, psychisch gestört, dann kann ich immer noch sagen, ich verzeihe dir. Aber in dem Moment, wo er da mit dem Messer vor mir steht, kann es auch sein, dass ich ihm einen in die Schnauze haue. So. Und da sind für mich so die Grenzen dann sozusagen der Friedfertigkeit und auch des Perspektivwechsels. Und ich kann immer noch sagen, so, ich verurteile dich nicht als Mensch und ich hau dir jetzt einen in die Schnauze, weil ich das Gefühl habe, dass das den Schaden einfach von mir abhält oder von Menschen, die mir lieb sind. So.
Ja. Ja, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen, über das wir da sprechen. Also die eine Ebene ist die persönliche. Da bin ich komplett bei dir, ne? Wenn es darum geht, dass man bedroht wird mit einem Messer oder die Freundin bedroht wird und man hat es mit Deeskalation versucht und kommt nicht weiter, dann würde ich im letzten Schritt eben auch versuchen, mich zu
verteidigen. Auch eine Powerline machen oder ein Vertical Suplex
ich würde irgendwo hochklettern Powerbomb. Und dann mit einem Flying Elbow versuchen reinzugehen. Das ist immer das Gefährlichste. Ja.
Backflip Elbow, Backflip Body Slam oder so.
Ja, bei Krieg und so tue ich mir wahnsinnig schwer, da irgendetwas von dir zu sagen, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, was da abgeht, welche Kräfte da, wie vermischt sind, wie komplex da die Lage ist. Ich habe nur einfach das Gefühl, dass, klar, je länger so ein Krieg dauert, desto mehr Menschen sterben. Und ein Krieg an sich ist für mich, bis zu diesem Ukraine-Krieg wusste man natürlich auch, dass es Kriege auf der Welt gibt. Aber da, wir hatten ja auch damals extra eine Sonderfolge dazu gemacht, um das so für uns auch einfach so ein bisschen drüber zu reden, weil wir das so gar nicht fassen konnten. Mittlerweile hat man sich irgendwie so daran gewöhnt und jetzt heißt es der dritte Kriegswinter und so und es hört einfach nicht auf und immer wieder sterben Menschen und das ist für mich einfach so unglaublich und Ja. Ich hab da keine Lösung dafür. Das ist mir zu komplex. Ich kann halt nur, wo ich mich dann immer wieder dran erinnern darf, ist, herrscht in mir Frieden? Bin ich in der Lage, in mir Frieden zu bewahren, in meiner Welt, in der ich existiere? Bin ich in der Lage, Perspektivwechsel zu machen? Bin ich in der Lage, freundlich mit Menschen zu sein? Bin ich in der Lage, freundlich mit mir zu sein? Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, wenn also eine friedliche Atmosphäre in mir selbst herrscht, dann habe ich zumindest diesen Schritt zum Frieden gemacht. Weil wie kann ich denn erwarten, dass in der Welt Frieden herrscht, wenn ich es noch nicht mal schaffe, in mir selbst Frieden zu wahren? Das ist dann so mein Ansatz. Und ja, und auf alles andere habe ich wenig bis keinen Einfluss, was das angeht. Ja,
ist ja einfach auch sehr groß. Und ich finde auch, da finale Takes dazu zu haben, aber auch so ein Nazi-Deutschland, ne, so, vor 50 Jahren sollte man die, oder länger mittlerweile, 70, sollte man das einfach dann durchlaufen lassen oder geht man dann irgendwann halt gewaltvoll rein und sagt so, jetzt stopp aber, ja. Alter, wir müssen jetzt mal die Menschen in Konzentrationslagern retten.
Ja, ja, ja.
So, da würde ich sagen, Krieg auf jeden Fall Sinn, so bei der Lage. Ne? Also deswegen kann man nicht, finde ich das so allgemein, als es nie die Lösung ist, finde ich, in der Welt. Deswegen ist halt eine Lösung daran zu arbeiten, genau wie du sagst, halt Frieden zu kultivieren in sich, in anderen, in Beziehungen, friedvolle Kommunikation zu fertigen und das ist auf jeden Fall ein Beitrag, so, weil wenn das mehr und mehr wird, wenn wir uns da weiterentwickeln, wenn weniger Kinder irgendwie in gewaltvollen Umständen aufwachsen, deswegen hilft es auch, arme Familien zu unterstützen, dass vor allem Armut einfach weniger herrscht, dass da weniger Spannung in diesen Familien drin ist, dass da es einfach zu einer liebevollen Sozialisation auch kommen kann, weil die Eltern nicht permanent arbeiten oder sonst irgendwas machen müssen. Ich glaube, all diese Dinge, da kann man auf praktische Art und Weise auch dazu beitragen für ein friedvolles Miteinander. Neben natürlich den Versuchen auf politischer, internationaler Ebene dazu beizutragen. Und vielleicht auch Parteien zu wählen, die eben keine gewaltvolle Rhetorik pflegen. Was nicht immer unbedingt die, also es kann auch eine Partei, die gegen den Krieg ist, weil sie von Russland gekauft ist, so wie AfD oder so, ist dann nicht unbedingt eine friedvolle Partei aus meiner Sicht. So, wenn die sonst ständig Welle macht gegen Menschen in unserem Land, gegen Menschen, die hierher gekommen sind, gegen Frauen, gegen Menschen, die sich nicht in das klassische Geschlechtsdualität einordnen lassen, gegen Menschen mit anderer sexueller Orientierung. Das ist nochmal ein ganz anderes Level an Krieg sozusagen, der da verurteilt wird oder verbreitet wird. Und trotzdem müssen wir natürlich auch mit denen irgendwie umgehen und im Ende mit den wieder mit denen friedvoller umgehen. Also wie du sagst, ne, einfach mal zuhören und vielleicht, wenn ich dann ein bisschen was verstehen kann, dann kann ich vielleicht, ist es vielleicht für mich auch nicht mehr so gruselig, wenn ich die Perspektive besser verstehen kann und mal genau zuhöre, was so die Überzeugungen sind.
Das meine ich und indem ich dieses Tor öffne für den anderen, wenn der andere merkt, oh, mein Gegenüber, der behandelt mich ja gar nicht so wie die meisten, der stempelt mich ja gar nicht sofort ab, der steckt mich ja gar nicht sofort in eine Schublade und versucht mich irgendwie von seiner Meinung zu überzeugen. Wenn ich dieses Tor öffne, dann ist es ganz, ganz oft so, dass der andere dann auch defensiver wird und Tore öffnet. Das meine ich damit, ne? Dann
weniger defensiv meinst du?
Also weniger.
Oder ach so. Je nachdem, wie man es jetzt sieht, das Bild. Also defensiv heißt ja, ich muss mich ungefähr, du meinst genau. Aber weniger attackiert.
Genau.
Also, dass er,
genau, ja. genau. Und Tore öffnet uns dann halt wirklich zum, und man versteht mehr den anderen, weniger gruselig, finde ich in dem Zusammenhang auch schön, was du gesagt hast. Das fühlt sich schon so an. Ich habe übrigens bei
der. Weil sonst hat man ja das Gefühl, die Hälfte der Menschen sind jetzt einfach schlechte Menschen, mit denen ich kein Wort mehr reden
und das,
kann.
Die und das
komplett
ist,
den Verstand verloren haben.
Das ist einfach
haben.
Nicht der Fall. Und das, den Eindruck hat man ja von der USA. Von der USA hat man ja so den Eindruck, die ist direkt in der Hälfte durchgerissen. Eine Hälfte ist normal und eine Hälfte ist verrückt. Aber so ist es natürlich nicht. Da gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Schattierungen zwischendrin und gute und schlechte Gründe, warum man dieses oder jenes denkt. Das hat ja auch ganz viel mit Bildung zu tun. Das hat was mit der sozialen Lage zu tun, das hat was mit Ängsten und Ängsten schüren zu tun und so weiter. Who am I to judge so eine komplizierte Gemengenlage? Also da passt die Frage hier von Wolkenlos 80 sehr schön rein. Habt ihr das Gefühl, dass die Welt friedvoller wird? Man würde jetzt
ist halt eine, also bevor du irgendwas sagst, ja, das ist auf jeden Fall eine politische und soziologische Frage, die jetzt nicht unbedingt in dem Expertisebereich unseres Podcasts liegt.
Ja, ne? Das stimmt.
Also das schon mal einordnen. Wir können da unsere Meinung zu sagen, aber da wäre jemand, der die Zahlen gerade parat hat, jetzt genau die aktuellen Statistiken, wahrscheinlich die geeignetste Person, das zu beantworten.
Ja.
Aber sag du mal das nur als Disclaimer vorweg.
Also,
ich wollte nur sagen, glaub dem Jungen kein Wort, egal was er jetzt sagt.
Ich habe, glaube ich, ja schon in der letzten Folge gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Patreon-Folge war oder eine reguläre Folge, aber was mich ja immer wieder erstaunt, sind die Milliarden von Menschen, die jeden Morgen friedlich zu ihrer Arbeit gehen. Die morgens aufstehen, im Dunkeln, im Kalten, rausgehen, zu ihren Jobs gehen, ob sie die mehr oder weniger gut finden, in den S-Bahnen sitzen, in den U-Bahnen sitzen, in den Zügen sitzen, in den Staus sitzen und nicht durchdrehen und nicht andere Leute angreifen und attackieren. Und ja. Es wird auch in diesem Winter wieder tausende friedliche Weihnachtsmärkte geben, wo einfach nichts passiert, wo einfach Leute ihren Glühwein trinken, ihre Lieder singen, ihre gebrannten Manteln essen, sich miteinander austauschen, sich warm halten und mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen. Aber wenn halt auf irgendeinem dieser hunderte Weihnachtsmärkte dann doch irgendetwas passiert, irgendjemand ist durchgedreht, dann kannst du sicher sein, dass das am nächsten Tag in allen Zeitungen, in allen Nachrichtensendungen ist. Und dann hast du sofort wieder den Eindruck, oh, man kann ja nirgendwo mehr hingehen. Aber es ist natürlich, Nachrichten sind wichtig, da sind wir uns ja auch einig. Aber Nachrichten setzen halt auch immer den Scheinwerfer auf die Abkehr der Normalität, auf das Außergewöhnliche. Ja. Und wenn wir den ganzen Tag das Außergewöhnliche präsentiert bekommen, dann haben wir den Eindruck, das Außergewöhnliche wird das Normale. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, dass die Welt, dass die riesige Masse von Menschen im Grunde gut ist. Ein Verweis auf ein Buch von uns, was wir beide als Lieblingsbücher haben, im Grunde gut, von Rutger Bregmann, können wir immer mal wieder empfehlen, dieses Buch zu lesen, gerade wenn so die Hoffnungslosigkeit an die Tür klopft. Das gibt's, glaube ich, auch als Hörbuch auf Spotify. Ist eine ganz tolle Sache. Und deswegen, ich glaube, man kann es auch ganz gut an Zahlen belegen, dass es Zeiten gab, wo es viel mehr Kriege auf der Welt gab, als es im Moment gibt. Im Moment nehmen die wieder zu. Das ist, glaube ich, richtig, aber wir hatten auch schon viel mehr. Und der überwiegende Anteil der Menschheit möchte das so nicht. Also das ist halt einfach so. Und da verlasse ich mich drauf, dass sich das irgendwann mal regelt und dass die. Und
also auf jeden Fall, wenn man das vergleicht und da, also wenn man mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs, ist die Welt auf jeden Fall eine Million Mal friedlicher aktuell immer noch. Es ist halt näher gekommen, aber es gab immer und überall auch Zeit der Kolonialisierung. Also die Menschheit war schon über Jahrhunderte krass viel gewaltvoller und kriegerischer, als es jetzt die letzte Zeit war. Und sorry.
Oder auch 30-jähriger Krieg hier bei uns vor der Haustür. Ja. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Gruppierungen sich da gegenseitig abgemurkst haben. Teilweise hat man völlig den Überblick in der Geschichte verloren, wusste gar nicht mehr, wer gegen wen kämpft und so. Aber es waren einfach kriegerische Zeiten. Warum? Weil immer irgendwelche Idioten an der Spitze oben waren, die irgendwie ihren Machtbereich ausbauen wollten. Und da liegt immer so das Problem. Wenn man es jetzt schaffen würde, Bewusstsein in die obersten Ebenen reinzukriegen, Bewusstsein da reinzukriegen, dann würden wir ganz viele Probleme lösen. Weil dann, ich sag immer, Macht frisst Hirn. Also nicht nur Geld fristieren, sondern, also Gier fristieren, sagt man ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich, das eigentliche Sprichwort, aber Macht frisst irgendwie auch Hirn scheinbar. Und ich glaube, man muss ein extrem bewusster und in sich ruhender Mensch sein, dass man, wenn man mit Macht überschüttet wird, dass man da nicht durchdreht, sondern trotzdem im Gleichmut bleibt. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen würde, Lee, keine Ahnung. Ich würde sagen, die Chancen würde ich so jetzt gut sehen, aber wer weiß, was das mit uns machen würde,
Ich musste gerade nur schmunzeln, weil ich dachte, wir einen Podcast über Perspektivenwechsel aufnehmen wollten und gerade schon durch einen Kommentar, der von der Beate gerade eine Viertelstunde Umweg über Krieg und keine Ahnung was haben, was mit Perspektivenwechsel ganz am Rande noch was zu tun hat. Aber weiter geht's in diesem Thema. Und zwar im Jahre 2023 starben 153.702 Menschen weltweit in Bürgerkriegen, Kriegen und zivilen Konflikten. Also 2023, da gab es schon Israel-Gaza und da gab es auch schon Ukraine, schon lange, auch das komplette Jahr 2023. Also ist wahrscheinlich, keine Ahnung, könnte mir vorstellen, schon ein bisschen höher als die Jahre davor, 153.000. Ne? Und jetzt muss man, kann man das ja mal so in so einem Verhältnis setzen. Ich dachte so, in Bezug auf unsere Alkoholfolge könnte man mal gucken, was schätzt du? Also 153.000 Menschen an Gewalt. Wie viele Menschen sterben jährlich an den Folgen von Alkoholkonsum?
Weltweit.
Mhm. So Verhältnis zu diesen 153.000 in Kriegen?
Weit mehr, weit, weit mehr.
2,6 Millionen, ja.
Also, Alter.
Also das, das 20-fache, ne? Zehnmal wäre 1,5 Millionen, also nicht ganz, also 15-fache. Also 15-mal so viele Menschen sterben jährlich an den Folgen des Alkoholkonsums als in Kriegen. Mhm. Und das macht's natürlich, ne? Kriege, Alkohol suchen sich die Leute eher, also es ist auch eine Krankheit, suchen die sich jetzt auch nur bedingt selber aus, aber so, ist nicht so gewaltvoll, es ist so. Aber trotzdem verprügeln ganz viele von den Leuten, die an Alkohol sterben, vorher ihre Familien, ja. sind
nicht da.
Da sind schon noch viele Kollateralschäden, ja. die da auch noch mal mit einhergehen.
Ja.
Und es ist klar, offensichtlich, brauche ich nicht extra betonen, aber ich mache sicher, dass man das jetzt nicht vergleichen kann in irgendeiner Form. Mhm. Aber einfach, um so eine Relation zu haben, dass jeder einzelne Krieg ist fürchterlich, es raubt mir in regelmäßigen Abständen immer mal wieder für ein paar Momente den Glauben an die Menschheit, dass es weiterhin Kriege gibt und dass es so unnötig ist auf allen Ebenen. Und trotzdem ist auch wichtig, genau das, was du gesagt hast, wie viele Menschen sind dagegen. Selbst die Menschen, die im Krieg sind, also ganz viele von den russischen Soldaten, die ja die einzigen sind, die den Krieg wirklich jetzt beenden könnten, von russischer Seite, die Ukraine, die verteidigen sich ja, so, die haben offensichtlich keinen Bock auf den Krieg, also sie würden ja sofort sagen, geht einfach wieder raus, alles wie vorher, dann hören wir sofort auf zu kämpfen. Und die russischen Soldaten, die werden halt einfach da geschickt, so, da haben so viele überhaupt gar keinen Bock, da zu kämpfen, selbst die, die im Krieg sind, so, geschweige denn die Familien zu Hause, und ja, deswegen kann man trotzdem weiterhin an das gute Menschen glauben. Und an ganz vielen Stellen geht es auch vorwärts mit der Menschheit. Im Moment verstehe ich, wenn man so phasenweise die Hoffnung verliert, ist vielleicht so ein bisschen nochmal das Aufbäumen des Patriarchats und des Ego, der Ego-Filme und allem. Aber trotzdem gleichzeitig geht es an ganz vielen Stellen auch weiter nach vorne. Und an weiteren Stellen können wir weiter feilen. So, also es wird immer gewaltvolle Tode geben, wenn es nicht Menschen sind, dann sind es Naturkatastrophen oder Dummheit oder irgendwas oder halt Alkohol oder so. Und da lohnt sich immer weiterhin zu kämpfen. Aber deswegen jetzt den kompletten Glauben zu verlieren, bringt, glaube ich, auch nichts. Und deswegen den Frieden in uns kultivieren und dafür den Perspektivenwechsel, wo wir jetzt noch mal tiefer drauf eingehen. Mhm.
Perspektivwechsel haben wir auch immer gerne in der Persönlichkeitsentwicklung als so ein Buzz-Thema. Was ich ein schöner Perspektivwechsel fand auf meiner Reise war tatsächlich, ach Gott, wie heißt er? Der Mann, der so viel Musik gemacht hat während deines Vortrags bei Greater. Der mit dem Stirnband.
Ah, Bischof, Christian Bischof.
Christian Bischof, der hat mal so schön gesagt, und das sage ich mir auch heute manchmal noch, ne? Du kannst eigentlich gar nicht verlieren, du kannst eigentlich nur gewinnen oder dazulernen. Und das ist ja nichts anderes als ein anderes Framing, wenn du irgendwie irgendwo reinhaust und in die Scheiße greifst und dann kannst du dich dafür verurteilen oder rumheulen oder jammern oder sagen, oh, die Welt ist schlecht und keiner hilft mir und so. Oder du sagst halt, okay, das hat nicht geklappt, aber ich habe was dazugelernt. Ja, ich weiß, diesen Fehler werde ich beim nächsten Mal nicht nochmal machen. Und das finde ich ein sehr einfaches und tolles Beispiel, das haben wahrscheinlich schon viele Menschen gesagt, aber bei ihm habe ich es zum ersten Mal gehört. Und ich bin jetzt nicht der allerriesengrößte Fan, aber bei dem Satz habe ich gedacht, ja, das finde ich irgendwie ganz schön. Und das habe ich mir behalten und da habe ich, glaube ich, sogar damals auf meine Post-its geschrieben, wo ich mal so mir wertvolle Sprüche gesammelt habe, damit die sich ein bisschen so ins Gedächtnis einbrennen und da war der mit dabei. Und das finde ich eine schöne, einfache Art und Weise von einem Perspektivwechsel zu sagen, ey, du kannst gar nicht verlieren, du kannst entweder nur gewinnen oder dazulernen. Ganz einfacher Perspektivwechsel.
Ja, und da gibt es natürlich bei allem, also darum geht es ja auch, ich hatte ja gerade jetzt am Wochenende wieder aktuell heißt es noch Bluebird Bootcamp, mal gucken, ob es demnächst das Unfuck Your Mind Weekend Retreat heißt oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht es da ja auch ganz viel darum und wie unser Gehirn halt, da ging es eigentlich auch in deinem Arschloch, Join Me, ging es auch darum, ne, wie dein Gehirn so Etiketten draufklebt und sagt, das ist jetzt, also bei dir ging es konkret um Menschen, aber es geht ja auch um Situationen. Ja. So. Also Trump-Wähler Arschloch wäre ein Etikett, aber auch eben verloren in dem Wettkampf, Katastrophe, oder gewonnen, sehr gut. Und beides stimmt so nicht. Mhm. Also beides ist zu eng gedacht, weil es immer ziemlich viele Perspektiven auf das gleiche Ereignis gibt und unser Gehirn entscheidet sich dann für eine, und dadurch, dass wir diesen Confirmation Bias haben und unser Gehirn gerne eine Welt hätte, die schwarz-weiß ist, sucht es dann nur noch nach Gründen, warum man es nur so sehen kann, tendenziell. Vor allem, wenn es eben nicht kultiviert wird, in auch Perspektive zu wechseln, und sagt dann einfach, ja, das Schlimmste, was mir je passiert ist, ist, dass ich da verloren habe bei diesem Wettbewerb. Und wenn du dann aber genauer hinguckst und nicht so verliebt bist in diese Perspektive, sondern offen bist, dann stellst du fest, naja gut, aber wenn ich da nicht verloren hätte, ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte meine Frau gar nicht kennengelernt. Oder eigentlich habe ich genau das gebraucht, weil dadurch habe ich dann X gemacht oder was auch immer. Ich gucke gerade, sehr zu empfehlen bisher, sind noch ein bisschen über eine Folge, so eine Miniserie über Simone Biles, diese krasse Turnerin. Die, also greatest of all time, die 2020 in Tokio, wie hat man das genannt, The Spinnies oder so, ich weiß nicht mehr genau, man kennt das von Turnerinnen, dass das Gehirn nicht mehr mit dem Körper kommuniziert, also es ist irgendwas Mentales, du kriegst dann auf einmal nichts mehr auf die Reihe, eben warst du noch in Topform und dann macht's einmal Knacks und auf einmal springst du ab und und merkst schon in der Luft, fuck, das ist ja, ich kann ja gar nichts mehr, und dann kann es sein, dass sich das über Monate, manchmal Jahre, ein Disconnect dann zwischen dir und deinem Körper ist und du auf einmal nichts mehr kannst. Und die hatte das und hatte, glaube ich, dann jetzt 2024 nochmal so ein krasses Comeback. Und 2016 hat sie auch wieder beschrieben, klassisch auch Unfollow Your Dreams Thema, alles gewonnen, 5 Medaillen, erste Olympische Spiele, 5 Medaillen, irgendwie 4-mal Gold, 1-mal Bronze, komplett verrückt. Und sie ist nach Hause gekommen und erstmal fette Depression. So. Das heißt, gleichzeitig mega toll, sie sagt auch Highlight ihres Lebens, diese Olympischen Spiele, und keiner konnte aber verstehen, warum sie zu Hause Depressionen hat, auch weil damals halt noch nicht so viel drüber gesprochen haben. Mittlerweile ist dieses Post-Olympic Depression eigentlich was, womit die meisten AthletInnen eigentlich schon rechnen, dass wenn du nach Hause kommst nach Olympischen Spielen, egal wie die erfolgreich waren, kickt erstmal eine Depression rein, weil, also sie hat so formuliert, sie war halt super jung und hatte schon alles erreicht, worum es ihr eigentlich im Leben ging. Sie war, ja, was mache ich jetzt den Rest meines Lebens? Ich kann doch jetzt nur noch verlieren eigentlich, war so ein Gedanke. Und diese Gedanken brauchst du noch nicht mal für Fans viele. Das heißt, und dann 2020 hat sie abgebrochen, da hat die komplette Welt sie, hat gesagt, du, man darf nicht aufgeben. Ne? Sie hat gemerkt, ich kann hier sterben im Zweifel, ich fühle meinen Körper so wenig, ich krieg nichts auf die Reihe, ich muss aufhören. Obwohl das ihr großer Traum war, bei 2020 so ihren Legendenstatus ein für alle Mal zu zementieren. Und super stark, weil sie halt ihre mentale Gesundheit und auch ihre körperliche Gesundheit priorisiert hat, was man aus diesem Sport überhaupt nicht kennt. Und das war so ein starkes Zeichen für die komplette Welt und auch für die Turnszene. Also einfach zu sagen, nee, ich versuche jetzt nicht auf Krampf das zu machen, das haben mir super viele vorgeworfen erstmal, aber für ganz viele wurde sie auch so eine Legende dann auf einer anderen Ebene, die sie ohne diesen Fail nie hätte erreichen können, dass sie die Legende war im, es ist manchmal auch stark aufzugeben und manchmal auch stark zu sagen, nee, ich bin jetzt diesmal nicht dabei, und konnte da nochmal ganz anders für Mental Health Awareness schaffen, als wenn es perfekt gelaufen wäre. Das heißt, diese absolute Katastrophe, die sich null geil angefühlt hat, es kann man auch mit der Perspektive drauf gucken, für ganz viele Menschen und wahrscheinlich auch für sie in ihrer Entwicklung, weil sie ist dann in Therapie, wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel aufgearbeitet. Ohne diesen Komplett-Fail bei 2020, wenn sie da so halbwegs durchgekommen wäre oder vielleicht wieder super erfolgreich gewesen wäre, hätte sie vielleicht diese Form der Therapie nicht gemacht, hätte nicht noch stärker zu sich einstehen können, hätte diesen Sport nicht revolutionieren können. Und das ist bei allem, was wir tun und bei allem, was wir erleben und bei allen Menschen, denen wir begegnen, so wichtig, immer beide Seiten auch zu sehen und zuzulassen. Also man muss nicht krampf unbedingt, wenn einem die Perspektive gefällt, finde ich, muss man jetzt nicht krampfhaft danach suchen, was jetzt alles scheiße daran ist. In die Richtung habe ich bisher noch keinen guten Grund gefunden, warum man das unbedingt tun sollte. Aber wenn ich merke, ich hänge, und dazu neigt ja unser Gehirn, wir haben ja diesen Negativitätsbias noch, diesen Negativverzerrer, Das heißt, selbst wenn ich mich nur daran erinnere, dass was Gutes gibt, ist es nicht so, dass ich die Welt rosarot und positiv verzerrt sehe, sondern ich bring's erstmal in die Mitte überhaupt wieder von der Perspektive. Ich folge nicht meinem Gehirn, was sich eher schneller aufs Negative stürzt, sondern erinnere mich an all das Gute, um wieder in der Balance, in der Mitte zu landen und dann auch in so einer gleichmütigen Sicht oder auch vor allem balancierten Sichtweise zu landen.
Ja, und ich mit meiner Vergangenheit, ich also finde es natürlich super, wenn jemand, der so im Scheinwerferlicht steht, wie diese Turnerin, sich für so ein Thema einsetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Olympia ist ja auch sowas, wo man, das ist ja wie so eine Bergspitze, ne? Man arbeitet Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte auf diesen einen Event, auf diese eine Reihe von Tagen hin, steht dann für einen Zeitraum X so gefühlt im absoluten Scheinwerferlicht, ist ständig umgeben von Menschen, ist ständig umgeben von Kolleginnen, von Kollegen,
die Applaus.
Besten der besten Anerkennung von allen Seiten. Wenn du es dann aufs Treppchen schaffst, wunderbar. Und dann ist es ja am nächsten Tag irgendwann zu Ende. Dann steigst du in den Flieger, dann kommst du nach Hause, dann hast du vielleicht noch einen Empfang am Flughafen, wenn du richtig, richtig
erfolgreich warst. Ein paar Interviews vielleicht noch,
Vielleicht noch, ja, aber Olympia ist dann schon vorbei, die Presse ist dann schon wieder wo ganz anders, ja.
Ja.
Und dann sitzt du auf einmal wieder in deiner Wohnung oder in deinem Häuschen irgendwo und denkst du, ja und jetzt? Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch da soziales Gefüge hat, Menschen hat, vielleicht auch, die man von zu Hause mitnimmt, die schon dabei sind, die dann mit dir auch wieder heimgehen, die dich dann auffangen, dass sich das nicht alles so um 180 Grad dreht, sonst stelle ich mir das wirklich extrem schwierig vor, so ein Event.
Ja, aber selbst dann, also ich glaube, selbst das reicht noch nicht mal unbedingt, weil die können dann nämlich nicht genau verstehen, auch, wie es für dich ist, weil die dann in der Regel nicht unbedingt Olympioniken sind. Die hat ein tolles familiären Background, zum Beispiel Simone Biles. Und das hat bestimmt geholfen, so, dann nicht völlig abzuschmieren. Aber ich glaube, dass das alleine vielleicht noch gar nicht unbedingt reicht. Mhm. So, das ist schon einfach krasse Belastung. Ja. Und auch wenn ich so dran denke, auch für uns als Speaker ist ja auch so das Stressige an unserem Beruf potenziell dieses, du hast eine Stunde. Mhm. Ne, also manche Leute, die arbeiten dann für irgendein Endprodukt eine Woche oder ne, dann bist du auf der Arbeit und dann gibst du das irgendwann ab und kannst aber selber entscheiden, wann klicke ich auf Absenden, hast dann vielleicht auch mal unter Zeitdruck, aber du hast halt einen längeren Zeitraum daran zu arbeiten. Wenn du ein Seminar leitest, dann hast du ein Wochenende Zeit, deinen Punkt rüberzubringen. Deswegen, ich bin auch vor jetzt einem Bluebird Bootcamp Wochenende, bin ich vielleicht so, wenn das Maximum also 1 bis 10 bin ich 1 aufgeregt.
Ja, ist
also
eher so eine freudige Erregung wahrscheinlich als
genau, Nervosität. Freudige Erregung, schon so ein paar Gedanken, wie wird das wohl, wie wird die Gruppe, aber mein Puls oder so, dass ich denke so, Lampenfieber kann man das auf keinen Fall nennen. Ja. So, also weil es einfach, ich habe jetzt 2 Tage Zeit, schaffe ich das schon so.
Gut, du hast jetzt aber auch schon eine gewisse Routine, ne? Wie war das bei
dem allerersten Seminar? Ja, genau, vor dem ersten Seminar, das ist noch nie gemacht, klar, so. Ne? Logisch. Ja. Da war ich natürlich auch immer, wenn es was komplett Neues ist, ist es natürlich nochmal extra. Ja. So. Aber bei einem Vortrag ist es halt nochmal was anderes. Und auch da gibt es manche Vorträge, da fühle ich mich so safe, da ist der Rahmen so locker, dass ich dann vielleicht auch nur 2 aufgeregt bin. Aber wenn ich jetzt weiß, boah, da habe ich jetzt lange drauf hingearbeitet, das ist ein tricky Vortrag, der ist neu, so wie bei dir, 600 Leute, dann nochmal neues Konzept und sowas. Und ich habe nur diese Stunde abzuliefern, ich habe nur diesen Zeit, dann muss ich funktionieren. Wenn mein Gehirn da spontan entscheidet, wie ein Strich durch die Rechnung, dann ist die Vorbereitung von Wochen und Monaten am Arsch.
Ja.
So. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist es nicht nur dein Gehirn, was da sein muss, auch dein Körper. Und du wirst bewertet mit den Weltbesten. So, und es ist ein Wettbewerb. Und nur wenn du der Beste bist, jetzt in diesem Abliefern, dann kriegst du die Goldmedaille. Fürchterlich. Ja, stimmt. Fürchterlich.
Unglaublicher Druck.
Ja.
Und man selbst sitzt zu Hause auf der Couch im Warmen, ne, macht mit der Fernbedienung, switcht man vielleicht durch, bleibt bei Olympia so hängen und denkt so, oh ja, weißt du, so diese,
oh ja, sieht schwierig aus, aber oder vielleicht auch nicht so, guck mal, das könnte ich auch, was die da machen, Obwohl gib mir Männer gerne auch mal. Ach komm, also ich übe das 2 Jahre, dann kann ich das auch. Was die Frauen da machen gerade, das kann ich auch hier locken.
Ja, ja. Aber witzigerweise, ich habe das noch nie so auf den Punkt zugespitzt betrachtet mit den Talks, wie du das, du hast es ja neulich schon mal so gesagt. Ich will da eigentlich gar nicht zuhören, weil ich will diese Perspektive von dir gar nicht kriegen. Ich will diesen Wechsel gar nicht machen. Ich mach mich ja schon eigentlich so verrückt genug, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, okay, das ist jetzt der Moment, da muss jetzt alles, das will ich gar nicht erst in den Kopf kriegen. Ich bin eigentlich vor Vorträgen seit einiger Zeit relativ relaxed. Ich habe zwar eine Grundspannung natürlich da und bin sehr gedanklich sehr tief da drin und so, aber ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren, als ich auch so mit meinen Design-Vorträgen angefangen habe, war ich sehr, sehr viel nervöser, bevor ich auf die Bühne gegangen bin als mittlerweile. Ja. Also da hilft wahrscheinlich auch so ein bisschen Routine, aber auch ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, ne? Diese Fähigkeit zu improvisieren und wenn ich da mal nicht dran denke, dann mache ich das andere Thema halt so ein bisschen länger. Also wenn man das gibt einem ja wahnsinnige Sicherheit, wenn man weiß, man kann sich in diesem Zeitrahmen auch flexibel bewegen und das muss jetzt nicht alles
und
genau
halt
auf
unsere,
dem Punkt sitzen und so.
Und halt unsere Haltung, ne? Also da merke ich schon auch einen deutlichen Unterschied, auch in meiner Leichtigkeit auf der Bühne, mit dieser Überzeugung von, selbst wenn ich das Ding vor die Wand fahre, was weiß ich, wofür das gut ist.
Ja, so, stimmt, ne? Auch,
also je mehr ich mir einrede, ich muss immer das Beste aller Besten abliefern und jeder Fehler und ich gucke danach drauf, scheiße, da, dieser Punkt war nicht perfekt. Und wenn du, je genauer du es vorbereitest, desto weit mehr Fehler kannst du auch machen, desto unzufriedener kannst du auch sein, wenn du sagst, wenn du den Text vielleicht sogar auswendig gelernt hast und es ist alles genau durchgeplant, dann sagst du, fuck, an der Stelle da habe ich nicht genug das betont und dann kommt noch dein Coach danach und sagt, ey, an der einen Stelle, da hättest du noch mal ein bisschen besser, da hast du die Leute nicht ganz abgeholt, da konntest du, und dann ist natürlich alles noch mal viel, viel aufregender, als wenn du halt sagst, ich gehe raus, ich gebe mein Bestes, ich gehe mit dem, was ist, ich gehe auch mit der Energie der Gruppe, ich lass mich davon leiten und ich sage das, was sich da richtig anfühlt, dann ist es auch viel weniger aufregend, weil dann alles erstmal in Ordnung ist. So, und das eine viel größere Leichtigkeit ist. Und das ist natürlich auch auf einer anderen Ebene Perspektivwechsel von, ich habe nicht nur den Gedanken von, es muss perfekt sein, sondern ich merke, auch das kann man anders sehen. Hm. Manchmal sind auch die Imperfektionen, die zu was total Schönem führen. Manchmal sind die Fehler, die man einbaut, führen einen gedanklich woanders hin oder machen einen verletzlicher und die Leute sagen, ach guck mal, der ist ja auch nicht perfekt, aber wie schön. Und jetzt kommentiert er das nochmal, stimmt, so funktioniert Perspektivenwechsel. Kann dann manchmal ein super Beispiel sein für alles. Und dann bist du halt viel, viel freier und auf eine Art auch unverwundbarer, weil du halt keine,
ja, ist fast eine Form von,
du musst halt nicht zu dieser einen Stelle unbedingt hingehen. Überall, wo du rauskommst, ist okay.
Ist überall gut.
Und, ja, und das, glaube ich, nimmt schon auch jede Menge Adrenalin.
Druck raus.
Ja. Und auf Druck raus. Mhm. Und ja, in der Regel bin ich da auch bei den meisten Vorträgen auch, ja, wenn ich 5 von 10 aufgeregt bin von dem, was ich von mir selber auch kenne, dann ist schon was los. Manchmal ist so kurz vorher, geht dann schon nochmal der Puls hoch, aber meist auch eher so freudig nervös und nicht unbedingt
freudig aufgeregt, ja.
So und nicht so angestrengt, ängstlich, oh scheiße, oh das kann passieren, oh je, und oh Gott, und das
ist dann eher. Und weil es so gut passt, und weil wir Christian Bischoff sowieso schon erwähnt haben und weil ich es erzähle, ist es auch nicht unangenehm. Wir haben es zwar schon ein paar Mal die Geschichte erzählt in den gleichen Buch, aber sie passt heute einfach wieder
haben
so.
Wir?
Ja, haben wir bestimmt. Aber wir haben auch ein paar neue Menschen, die uns sehen und hören. Deswegen erzähle ich noch mal die tolle Geschichte von Les Vortrag bei Greater. Aber was war das Thema des Vortrags?
Leben im Jetzt und nicht wissen können, was wofür
was,
gut ist
was
im
passiert.
Leben.
So genau, das war so die Kernbotschaft. Ich saß im Publikum. Lee fing so an zu philosophieren auf der Bühne, alles wunderbar und so. Und es gab 3 Bühnen. Es gab also 2 kleine Bühnen und 1 Hauptbühne. Lee war auf einer Nebenbühne gewesen. Und plötzlich fing auf der Hauptbühne Christian Bischoff an, ein Live-Coaching-Feuerwerk abzufeuern mit lauter Musik, mit Bassdrums. Also es war ein unglaublicher Lärm und man hat dich einfach nicht mehr gehört. Und du wolltest ja auch, glaube ich, was mit der Handpan machen, soweit ich mich da noch richtig dran erinnere. Also eher so ein bisschen zart und und langsam und leise Töne und es ging einfach nichts mehr. Und jetzt würde man ja sagen, okay, absolute katastrophale Situation für einen Speaker, ne? Man hat eine Idee, und es wird einfach zunichte gemacht. Und du hast dann halt wirklich das, was du eigentlich in deinem Vortrag vermitteln wolltest, vorgelebt in der Situation, in dem du das komplett zum Thema gemacht hast, die Unmöglichkeit der Situation und wie du gerade damit umgehst. Und dadurch hat dieser Vortrag natürlich einen wahnsinnig schönen Turn bekommen, weil man hat gesehen, da ist nicht nur ein Speaker, der hat irgendeine Idee, sondern er lebt es offenbar auch und er ist in der Lage, die Situation genauso wie sie kommt anzuerkennen und darüber dann zu referieren und so das Thema zu machen. Und so war das dann ein sehr unvergesslicher und besonderer Moment irgendwie und passt so wunderschön zum Thema Perspektivwechsel. Ja,
wenn ich jetzt in dem Moment dann mir den Satz geglaubt habe, das ist jetzt das Beschissenste überhaupt und hätte mich in dieser Perspektive versteift, dann hätte ich da vielleicht diese Chance übersehen, einfach zu sagen so, übrigens, ja, hört ihr das auch? Ich merke deine Irritation gerade auch, aber gut, das ist jetzt so. Und dann war es am Ende, wie du sagst, das Schönste, ein schöneres Beispiel hätte ich gar nicht planen können. Ja. So, weil wenn es geplant gewesen wäre, hätte es nicht funktioniert. Es ging nur ungeplant. Und zwar wirklich dadurch echt so einer der besondersten Vorträge überhaupt, wo das Ätzendste passiert ist, was man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich total schön in diesem Kontext und hat natürlich auch ein bisschen mit Zufall zu tun, dass das sogar genau mein Thema war natürlich perfekt. Ja. Aber das habe ich seitdem noch zweimal erlebt, dass wenn man nicht dagegen ist, sondern das einfach anspricht, und gleichzeitig auf das Schöne davon hinweist, das total Verbindung schaffen kann und ein totales Miteinander. Es war auch auf der Fusion so, als wir in der Sonne saßen mit Handpan und Klavier und meine Handpan offensichtlich nicht ewig in der Sonne bleiben konnte und die noch versucht haben, irgendein Dach über uns aufzubauen, während wir gespielt haben und alles. Und das habe ich dann halt irgendwann auch kommentiert und das hat auch eine totale Nähe zum Publikum hergestellt. Und auch als ich mit der Handpan war bei diesem Wissensforum in Stuttgart, wo ich auch mich so drauf gefreut habe, tausende von Leuten, 2000, 3000 Leute, die da sitzen, größte Bühne mit Abstand jemals. Und dann ist durch so eine Verkettung von Ereignissen, spielen wir auf einmal eher so am Ende von einer Pause und die Leute kommen währenddessen rein. Und dann habe ich das auch kommentiert und gesagt, guck mal, wenn ich jetzt gedanklich bei den Leuten wäre, die nicht da sind, dann würde ich ja gar nicht, wäre ich ja nicht bei euch, die da sind. Und wie schön ist, dass ihr da seid. Und das gab dann halt Zwischenapplaus. Weil ich habe es angesprochen, die Leute hatten das Gefühl, ja, jetzt nicht mehr auch der Arme, so guck mal hier, was für eine unruhige Situation, sondern, guck mal, Owens, cool, dann kann ich ja auch entspannen. Es war eine totale Verbindung, Moment zusammen, den hätte ich nicht gehabt, wenn das nicht gewesen wäre. Also auch das ist ein schöner Anteil, der gesehen werden darf. Klar hätte ich auch gerne vor 2000 gesprochen, aber die waren ja nicht da. Also es ist vielleicht auch gut, sich dran zu erinnern, auch an die andere Seite. Das heißt ja nicht, dass die Originalperspektive damit überhaupt nicht mehr wahr ist. Klar, wäre es bestimmt auch schön gewesen mit perfekter Dramaturgie und wenn ich es planen könnte, würde ich es eher so machen. Aber in der Situation, wo etwas passiert, was ich nicht wollte und wo mein Gehirn sagt, das ist jetzt aber blöd, dann den Perspektivwechsel vielleicht schon währenddessen, spätestens danach, auch die Sicht zu erlauben und vielleicht auch laut auszusprechen, aber guck mal, das war total gut daran. Und guck mal, so genau kannst du gar nicht wissen, wenn die 3000 da gewesen wären. Vielleicht wäre dann was anderes da gewesen, was dann wieder doof ist. Wer weiß das schon? Mhm. Und dann kannst du viel mehr im Frieden mit dem Moment sein. Mhm. Und das ist auch ein sehr wichtiger Frieden. Neben dem Frieden mit anderen Menschen, auch einfach im Frieden erstmal mit dem, wie es jetzt ist, weil es ist eh so, wie es ist. Und dann kannst du im nächsten Schritt immer noch überlegen, was mache ich jetzt damit? Lerne ich was daraus aus dieser vermeintlichen Niederlage, wie Bischof sagen würde, aus dem, was nicht so kommt, wie erwartet? Das ist vielleicht dann auch die Transzendenz, wo wir auch weitergehen würden als Christian Bischof. Er spricht weiterhin von Gewinnen und Niederlage. Ja, ja. Und wir würden sagen, Erfolg und Misserfolg sind eineige Zwillingsbrüder. Und die Frage, wie viel Wasser in einem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mit Maß misst. Und das ist so wie der Gewinn auch das Schlimmste sein kann, was dir je passiert ist. So. Und insofern ist die Dualität davon eigentlich, kann man schon komplett transzendieren. Und auch aus Gewinnen kannst du lernen, kannst du aber auch, kann auch sein, es ist eigentlich immer ein Lernen, unabhängig davon, was genau passiert.
Ah, Sadhguru hat mal so einen wunderschönen Satz gesagt, wenn du gewinnst, bedeutet das, dass du dein Glück und Selbstwert daraus ziehst, dass alle anderen weniger haben als du. Finde ich so ein geiler Satz. Ne? Ja, muss man jetzt mal sportlichen Wettbewerb ausklammern, weil sportlicher Wettbewerb lebt sozusagen vom Wettbewerb und von der...
Aber das sagt ja schon was über die Toxizität dieser Art auch. Also nix, ich liebe Sport und mir macht das auch richtig Bock. Aber das ist schon krass, wenn das dein Job ist.
Ja, wenn genau, wenn das dein Job ist, ist es was anderes. Aber wenn du es in deiner Freizeit machst und wenn du wenn du in der Lage bist, das habe ich mich auch schon mal gefragt, ne? Fußball spielen zum Beispiel. Dieser ganze Hass in den Stadien und diese Beleidigung in die andere Kurve reinschreien und so, das hat ja auch was total mit Gruppenidentifikation zu tun. Also nicht mehr das Ego, das Solo-Ego, sondern das Gruppenego gegen das Feindego, Abgrenzung, ne? Isolation schaffen durch Abgrenzung, durch neue Grenzen. Und ich finde das in dem Punkt nicht schlimm, wenn man in der Lage ist, 90 Minuten nimmt man diesen Wettbewerb an, in einem spielerischen, also nicht beruflich, ne, da musst du ja, aber wenn du 90 Minuten in der Lage bist, spielerisch am Wettbewerb teilzunehmen und im Moment des Abpfiffs diese Identifikation sofort loslassen kannst, wenn du in der Lage bist, dann deinen Gegner zu umarmen, sich die Hände zu schütteln, danach ein alkoholfreies Bier zu trinken oder whatever, dann ist ja überhaupt gar nichts Schlimmes dabei, weil im Gegenteil, ein Spiel, ein Mannschaftsspiel würde ja nicht funktionieren, so mit unserer Attitude, so total scheißegal, damit es ja keinen Spaß machen. Das muss ja ein bisschen Spaß machen. Dafür ist Spiel ja da. Aber Spiel bedeutet ja Freude. Und sobald man da Beruf und Geld verdienen und UEFA und FIFA und weiß was ich was draufpackt, dann hat das ja nichts mehr mit Spaß und Spiel zu tun. Dann ist es ja wieder eine galoppierende Geisteskrankheit aus meiner Sicht. Aber das, wenn man das mit dem Abpfiff in der Lage ist, loszulassen, dann wird das eine richtig schöne Sache.
Und ich würde trotzdem das auch, und ja, das sind natürlich viel mehr Einladungen, wenn das professionell ist, dass es dann nicht mehr Spaß macht. Und ich glaube aber, mit der richtigen Haltung ist es, glaube ich, auch möglich, das beruflich zu machen und es zu versuchen, auch weiterhin so spielerisch anzugehen. Also LeBron James, hier one of the best basketball players of all time, der zum Beispiel sagt auch, also dass es ihm nie ums Gewinnen ging. Also dass es ihm immer um die Schönheit der Bewegung, um die Brillanz eines Punktes, um das Miteinander, um den Spaß an dem Sport ging. Und dass seine exzellente Spiel auch daher kommt. Da gibt es andere Menschen in der Geschichte des Sports, die haben alles aus dem ich muss besser sein als du und wahrscheinlich auch aus einem ursprünglich geringen Selbstwert und ich versuche das jetzt über sportlichen Erfolg zu kompensieren, gibt es glaube ich auch, aber ich glaube, es gibt auch absolute kreative Genies im sportlichen Wettkampf, die das wirklich aus der Freude am Tun, aus der Ästhetik, der körperlichen Erfahrung und des Flows und dass das beides geht, zu absoluter sportlicher Hochleistung auch zu gelangen, aus so einem fröhlichen Wettbewerb heraus. Und das glaube ich schon.
Kann ich mir auch vorstellen. Halte ich auch nicht.
Und trotzdem ist es natürlich gerade in so Individualsportarten so, du kannst nur Weltrangliste Nummer 1 sein, wenn du alle anderen auf 2 oder schlechter machst. So, und das ist natürlich schon erstmal in der Logik der Sache schon krass irgendwie. Und allein, wenn es dir wirklich darum geht. Genau, aber du kannst natürlich auch Tennis spielen und sagen, geht mir nicht darum, Weltrangliste Nummer 1 zu sein. Mir geht es auch nicht darum zu gewinnen. Mir geht es darum, guten Tennis zu spielen. Mir geht es darum, die Leute zu entertainen. Und das, finde ich, sieht man gerade so beim Skaten und auch Snowboarden viel, dass es da auch viel darum geht, so wir wollen einfach eine geile Show haben und am Ende, klar, wollen wir auch gewinnen und neue Tricks, aber es geht mehr um die Progression, sodass man da echt oft sieht, dass Leute komplett auf Höchstleistungsniveau, wo die echt auch viel Kohle daran hängt und viel Sponsorenverträge, sich Wettbewerber und Wettbewerberinnen ehrlich freuen, wenn jemand einen krassen neuen Trick steht, einfach für den Sport. Also, dass sie sagen so, wow, vor allem im Frauenskaten ist es gerade so krass, weil ständig Frauen neue Tricks lernen und das Level komplett explodiert und die Mädels dann zum Teil sich einfach von Herzen freuen, dass sie gerade richtig fertig gemacht werden mit diesem neuen Trick, einfach weil sie sich für Women's Skateboarding freuen, weil sie sagen, geil, noch eine Progression, es geht nochmal weiter Und das ist super schön zu sehen, deswegen gucke ich das auch so gerne.
Was für ein schöner Gedanke. Ja, die Liebe, ja, die Liebe zum Sport, die Leidenschaft für den eigenen Miteinander-Wettbewerb sozusagen. Ja,
ja.
Richtig schön.
Ich habe auf jeden Fall noch mal eine, wir werden ja nicht die Gleichmutproben, wenn wir nicht noch mal auch einen persönlichkeitsentwicklungskritischen Gedanken mit einbringen würden und vielleicht auch ein bisschen so eine wokere Perspektive hier noch mit einbringen.
Da bin ich gespannt.
Ich habe neulich, witzigerweise, an einem Tag, wo ich auch so Perspektiven auf Change und ne, so, es ist immer eine Entwicklung und man muss es auch irgendwie positiv sehen und genau diese Perspektiven, über die wir schon gesprochen haben, auch in einem Vortrag vermittelt habe, habe ich einen Podcast gehört von so mit meinen Lieblings-woken Amis. Thomas Hobbes ist ein Philosoph. Michael Hobbs, so einer meiner, so ein Lieblings-Woker, Gay-Podcaster aus den USA, den ich in drei verschiedenen Podcasts mittlerweile gehört habe. Und die haben einen Podcast, der heißt If Books Could Kill, wo sie so Persönlichkeitsentwicklungsbücher auseinandernehmen.
Wie heißt das?
Und so.
Was kill?
If Books Could Kill.
If Books Could Kill, okay.
Ne, es gibt ja dieses,
Bücher töten könnten.
Genau, es gibt ja diesen If Looks Could Kill.
Ja.
Ne? Also man sagt ja, wenn Blicke töten könnten, If Looks Could Kill und dann if Books Could Kill. Und da haben sie wirklich einen Klassiker, also den man bei uns nicht kennt, aber so ein Who Moved My Cheese heißt das Buch. Und da geht es im
Prinzip. Wer bewegte meinen Käse?
Genau, es ist eigentlich nur so eine Analogie, wo so zwei Männer in einem Labyrinth sind und zwei Mäuse und die Männer beschweren, der eine beschwert sich die ganze Zeit nur irgendwie, wir hatten noch den Käse, jetzt ist der weg und die Mäuse, die suchen einfach weiter, die sind nämlich schlau, die machen einfach, während die Menschen bei der Veränderung die ganze Zeit nach Schuldigen suchen und so. Mhm. Und das kam halt in einer Zeit raus und das fand ich schon eine spannende Perspektive, wo ganz viele Menschen entlassen wurden, wo die Wirtschaft sich verändert hat und da haben dann die Firmenbosse zu Millionen dieses Buch verschenkt an all die Leute, die kurz davor waren, ihren Job zu verlieren, um zu sagen, ihr müsst einfach nur eure Perspektive wechseln. Mm. So, das ist gar, ihr müsst einfach entspannter mit Veränderungen umgehen. Wir schmeißen euch jetzt alle raus und es ist aber ja, ihr seid halt die Art Mensch, die halt hier rumjammern und die ganze Zeit sagen, ach, Jobs, Jobs, Jobs. Ihr müsst mal hier Mindset verändern. Ihr müsst einfach nur die Richt-, das sind, wie sagt Christian Lindner in diesem Video, Probleme sind nur dornige Chancen, oder was hat er gesagt?
Dass der,
es gibt doch dieses Video von Christian Lindner, als der noch in der Schule war, mit Anzug und Aktenkoffer.
Ja, ich gucke mir aber Christian Lindner weder in seiner Jugend noch in der Jetztzeit an. Ich will Christian Lindner einfach nicht
also
sehen müssen.
Also, Probleme sind dornige Chancen. Und,
okay.
Und das finde ich schon, also wichtig bei Perspektivwechsel, dass man das nicht nutzt, um Hilfestellung zu unterlassen, dass man das nicht nutzt, dass man da nicht sagt, guck mal, ihr müsst doch alle nur eure Perspektive wechseln,
und sich so
du bist zwar alleinerziehende Mutter,
ja.
Du bist zwar, auch guck mal da, auch hier, ihr habt zwar kein sauberes Trinkwasser da im Gazastreifen, aber die müssen halt ihre Perspektive wechseln, ne? Die müssen auch einfach, den Frieden müssen die innen entwickeln. Das reicht, wenn wir den Frieden in uns entwickeln, das reicht den Leuten in Gaza doch auch. So, nee, es ist.
Das ist jetzt aber böse, was du sagst.
Ja, ich dachte, ich mache mal richtig auf den Putz hier. Ja. So, und deswegen, also die haben es so hart formuliert und ich würde halt so einen Kompromiss daraus. Es braucht sowohl das eine als auch das andere.
Ja.
Das wäre halt so.
Finde ich gut.
Also
ja.
Es braucht den Frieden in uns. Der Perspektivwechsel hilft schon jedem auch.
Ja.
Egal wie scheiße deine Situation ist, wenn du es schaffst, auch das Gute darin zu sehen, kannst du deinen Teil dazu beitragen, dass es dir schon was besser geht. Und trotzdem nimmt mich das nicht aus der Pflicht, anzuerkennen, wenn ich privilegiert bin, wenn ich so viel Geld habe, dass ich was abgeben kann, dass es mich nicht daraus nimmt, irgendwie meinen Beitrag zu liefern. Das ist genau das, was ich nicht immer dran denke zu sagen, aber versuche auch in meinen Vorträgen und so zu sagen. Nutzt das jetzt nicht, wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, ey, was du gemacht hast, das war totale Scheiße, du hast mich so rücksichtslos behandelt und du hast mich vor versammelter Mannschaft hier zusammengefaltet. Und dann sagst du, tja, das ist nur deine Perspektive. Du leidest nicht an mir, du leidest nur an der Projektion, die du von mir erschaffen
deine
hast.
Gedanken
du leidest
über mich.
Nur,
ja, ja.
Du leidest nur an deiner Perspektive, das hat mit mir rein gar nichts zu tun. So. Das ist die größte Scheiße, die du machen kannst.
Du hast völlig recht, man könnte diese ganzen Konzepte, diese wirklich sehr weisen Konzepte natürlich auch immer missbrauchen. wenn man das, wenn man das möchte. Aus Ego-Gründen am letzten Endes auch wieder. Ne?
Ja. Ja, und total. Und deswegen ist es wichtig, also ich finde, deswegen ist das wichtig, das für sich zu machen und aber nicht zu nutzen, um anderen Leuten ihren Schmerz abzusprechen, um anderen Leuten, wenn wir uns so verhalten haben, dass es andere irritiert hat, da die komplette Verantwortung abzugeben, sondern wirklich zuzuhören, zu sagen, ah krass, okay, das hat dich irritiert, sag doch nochmal warum. Wenn dich das irritiert und ich kann da irgendwie was anders machen, mache ich doch voll gerne beim nächsten Mal anders. Weil das fühlt sich für mein Gegenüber ja so echt an, wie eben die Perspektive es ihnen glauben lässt. Und es ist nicht mein Job, dann für den zu entscheiden, dass der die Perspektive wechseln muss. Das ist der Job von der anderen Person. Das kann die dann selber machen. Mhm. Und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, wenn die gerade sauer auf mich ist, der ein Live-Coaching zu geben, weil das hat die nicht gebucht.
Ungefragt, so.
So, und sondern ich kann dann nur das bei mir machen und das vorleben. Und dann in einer ruhigen Minute kann ich vielleicht auch über Perspektivwechsel reden. Aber es ist nicht der Zeitpunkt, wenn ich gerade 10.000 Menschen entlasse, denen dann zu sagen, und Leute, ne, wenn ihr das jetzt doof findet, liegt das nur an eurer Perspektive. Ja. Ihr müsst das Positive da drin sehen. Ihr müsst hier, das ist eine Chance für euch. Mhm. Ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und du nicht der richtige Mensch, der das jetzt gerade sagen sollte.
Ja, ja, komplett. Mhm. Finde ich auch nochmal gut, also es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man da nicht sich vorführen lässt. Ne? Was würde man so einem Arbeiter jetzt sagen, der sowas, ich meine, es ist ja ein Missbrauch von Konzepten eigentlich. Es sagt im Grunde genommen viel mehr über den Sender aus als über den Empfänger. Aber wenn du am Ende auf der Straße sitzt, musst du damit halt auch dann musst du das alles erstmal. Das musst du dann erstmal schlucken, was du da hingeworfen kriegst. Ist dann nicht einfach. Ja, und dann ist es halt vielleicht wirklich so, dass, und das wird nicht in allen Fällen der Fall sein, aber da werden natürlich Menschen dabei sein, die danach einen viel schöneren Job finden, eine viel bessere Arbeit. Das wird es auch geben. Und es wird vielleicht Leute geben, die monatelang überhaupt gar keine Arbeit finden. Das weiß man nicht. Das hatte ich auch so im Hinterkopf, als du das Beispiel von der Turnerin Simone Biles, wie heißt sie?
Simone Biles.
Simone Biles gebracht hast. Das hat natürlich deswegen so hervorragend funktioniert, diese Botschaft, weil sie danach ja auch wieder den Wiedereinstieg geschafft hat und das fulminant, sie hat ja wieder alles abgeräumt. Also sie ist ja quasi weg vom Fenster gewesen und hat danach wieder alles abgeräumt. Was wäre wohl gewesen, wenn sie aufgrund ihrer mentalen Erkrankung die Entscheidung getroffen hätte, sich zurückzuziehen und hätte dann aber den Schritt in die Weltspitze nicht mehr geschafft, ne? Was hätten dann ihre Kritiker gesagt? Also von daher, es ist natürlich ein glückliches Beispiel in dem Fall und ein gutes Beispiel. Und aus meiner Sicht so oder so der richtige Schritt, weil sich kaputt zu machen, ist am Ende des Tages die Sache auch nicht wert. Aber in dem Fall halt extrem gut gelaufen, weil ihr eben auch das Comeback wieder so fulminant gelungen ist.
Dadurch umso besser und das kann man ja auch nicht garantieren. Und deswegen jetzt, ich glaube, ich habe jetzt noch mal vielleicht einen konkreteren Hebel dran, auch weil Beate gerade noch mal einen Kommentar geschrieben hat, ist überheblich und verletzend und auch nicht wertschätzend in dem Moment, ne? Also das, was wir gerade gesagt haben. Und deswegen, Perspektivwechsel bedeutet ja auch, mich in deine Perspektive reinzuversetzen. Und diese Art von Perspektivwechsel macht man dann halt eben in dem Moment nicht. Wenn mein Gegenüber gerade eben nicht ready ist für einen Perspektivwechsel und gerade voll im Schmerz ist, dann nicht mitzufühlen und erstmal zu sagen, ich fühle deinen Schmerz, Punkt, sondern direkt zu sagen, na, du musst jetzt einfach deine Perspektive wechseln. Ich nehme das auch gar nicht ernst, deinen Schmerz, weil ich sage, es ist ja eh nur deine Perspektive. Deswegen ist es im Endeffekt auch nicht zu Ende gedacht, Perspektivwechsel, weil ich mich nicht in deine reinversetze und dass du gerade einfach traurig bist und am Boden und dass ich das erstmal halten darf und das mit Empathie tragen darf und einfach sagen kann, ja, das ist wirklich scheiße gerade. Also auch selbst wenn ich nicht der Auslöser bin, einfach nicht sofort immer zu kommen mit einem Perspektivwechsel, sondern erstmal mich in deine Perspektive reinzuversetzen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, braucht es jetzt schon einen Perspektivwechsel oder muss gerade erstmal die Verletzung, die Wut zugelassen werden, geäußert werden? Kann ich das nicht auch aushalten erstmal und auch ich muss die Wut und den Ärger nicht sofort und die Traurigkeit nicht sofort wegbekommen von dieser Person, sondern die darf erstmal einfach genau so da sein. Und ich muss ja nicht die Person in ihrer Perspektive noch weiter bestätigen, indem ich sage, ja, die anderen sind wirklich Arschlöcher und das geht ja gar nicht. Ich kann einfach nur sagen, ja, ich spüre deinen Schmerz und ich kann es voll verstehen. Mhm. So, fertig. Und dann muss ich die ja nicht noch enger machen in ihrer Perspektive, sondern einfach nur anerkennen, dass da gerade Schmerz, Trauer, was auch immer ist. Und dann kann ich, wenn das schon mal ein bisschen abgeebbt ist, kann ich ja immer noch fragen, und hast du jetzt noch Lust auf eine andere Perspektive und noch auf ein paar, ich hätte auch noch ein paar Gedanken dazu, kannst du die gerade schon hören oder willst du gerade erstmal weiter abladen? Kann ich dann ja immer noch fragen und dann im nächsten Schritt sagen so, und gleichzeitig, wer weiß, wofür es gut ist, oder über, wenn du magst, mir hilft es extrem in so einer Situation, mich zu fragen, was sind denn die drei Gründe, warum das gerade auch eine echte Chance sein könnte, oder was sind denn die drei Gründe, die drei guten Dinge, die gibt es immer jetzt an dieser Situation. Und die ist das schon zu früh?
Überhaupt genau. Mal zu sehen, ja, ja. Mhm.
Genau, und das erstmal zu machen, ohne zu sagen, die müssen jetzt nicht wahrer sein. Das heißt auch nicht, dass der andere, aber vielleicht hilft dir das ein bisschen entspannter jetzt gerade. Wenn du magst, wenn du da gerade keine Lust drauf hast, auch in Ordnung. Ich muss ja auch nicht für dich jetzt dein Problem lösen. Das finde ich auch extrem wichtig, dass man, wenn die andere Person das gerade nicht lösen will, so, wenn du dich darüber aufregst, hast du eine Perspektive, die du lösen musst. Du musst dann dein Gefühl, ich akzeptiere mein Gegenüber nur, wenn er gut gelaunt ist, dass du dir das mal angucken. Dann bist du derjenige, der einen Perspektivwechsel machen kann. Wenn es dir nur gut geht, wenn du das Problem deines Gegenüber löst, dann darfst du dir deinen Glaubenssatz angucken. Das ist bei mir häufig ein Thema gewesen, dass ich mich nur gut gefühlt habe, wenn anderen Menschen es gut geht. Und über die letzten Jahre habe ich mehr und mehr gemerkt, dass es nicht meine Aufgabe ist. Wenn andere Leute sich nicht besser fühlen wollen, dann kann ich meine Hilfe anbieten. Ich kann sie auch zweimal anbieten, aber irgendwann ist es aus meinen Händen und ich kann sagen, gut, vielleicht ist ja auch das Beste, was gerade passieren kann, dass mein Gegenüber da alleine rausgeht und ich nicht das für die Person regelt, sondern dass sie da alleine durchgeht. Vielleicht will sie auch gerade keine Hilfe oder eher. Und dann habe ich auch kein Problem damit, dann, solange ich mich dafür nicht verantwortlich fühle, weil kann ich einfach nicht, habe ich kein Thema damit und dann muss ich mich fragen, so, was ist mein Anteil? Und wenn ich krampfhaft versuche, mein Gegenüber dahin zu manipulieren, sein Problem zu lösen, dann bin ich das Hauptproblem in der Situation.
Und da gibt's ja auch dieses, also manchmal ist ja in einer Herausforderung oder in einem tiefen Tal liegt ja manchmal auch ein tiefes Learning. Und da gibt's dieses schöne Bild von diesem sich entpuppenden Schmetterling, ne? Also eine Raupe verpuppt sich und metamorpht ja dann in einen Schmetterling. Und wenn die sich entpuppt, wenn dieser Schmetterling sich entpuppt und hängt noch in diesem Kokon drin und kämpft und macht und tut. Und wenn man das von außen sieht, dann würde man ja als mitfühlendes Wesen auf die Idee kommen, komm, ich helfe ihm da raus. Das darfst du aber nicht machen, weil dann entwickelt er nicht genug Kraft, um später fliegen zu können. Das heißt, dieses Training, was er da, ich hoffe, das stimmt, ich habe das mal gelesen, das ist jetzt wieder mal nicht wissenschaftlich approved, aber nehmen wir mal nur als schöne Metapher. Als
Metapher, genau, ja, es gibt auf jeden Fall Situationen im Leben, wo das auch diese Gesetzmäßigkeit stimmt.
Dass man durch die gut gemeinte Hilfe in dem Moment aber ein wichtiges Learning, eine wichtige Entwicklung anhält oder stoppt, dadurch, dass man unterstützt. Ja, das heißt, heißt natürlich nicht, das ist jetzt keine Aufforderung zu sagen, ey, behelf euch nicht mehr, weil ihr müsst eure Flügel allein entwickeln. Das ist es auch nicht. Aber es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Situation. Und wie du schon gesagt hast, man kann es anbieten, man kann es vielleicht auch zweimal anbieten, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut, ja, finde ich.
Und das finde ich auch so wichtig bei Perspektive. Insofern ist nochmal ein super schönes Beispiel, was du da bringst, was man auf anderen Situationen auch anwenden kann. Nur weil du es gut meinst, kommt es bei deinem Gegenüber nicht gut an. Mhm. Nur weil es aus deiner Perspektive, du sagst, hä, das meinte ich doch nur gut. Und dann bist du komplett beleidigt, wenn jemand sagt, hä, nee, das fand ich aber verletzend. Und so, ja, aber ich meine es doch gut, ja. Aber die andere Person nimmt es nicht so wahr. Ja. Und da kann man wirklich auch sensibel sein und das auch mal in Frage stellen und dann auch das einfach akzeptieren und dann sagen, oh, sorry, war wirklich nur gut gemeint, aber verstehe ich total. Ah, krass. Oder dann zuhören einfach. Ja. Wenn jemand das anders sieht, so, weil das ist nur, weil du es nicht gut meinst, deswegen, es hatten wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal, ist diese goldene Regel von, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das
ist erstmal eine gute Idee, ja.
Gute Idee, aber im nächsten Schritt, jemand anderes würde genau das eben nicht wollen. Ja. Jemand anderes will nicht sofort in den Arm genommen. Manche Leute wollen in den Arm genommen werden, wenn sie weinen, manche wollen erstmal einfach nur weinen. Oder auch in einem Seminar, wenn es dazu kommt bei mir, dass jemand weint irgendwie, dann ist manchmal so, dass dann so der Impuls von allen kommt, oh, ich muss das sofort stoppen, ich muss sie sofort in den Arm nehmen. Man darf nicht weinen. Wenn jemand weint, dann muss das sofort, ne, oder wein doch nicht oder sowas. Ist ja auch so ein klassischer Ausspruch, so, nee, lass sie weinen, ist doch voll geil. Ich freue mich. Oder wenn jemand sich entschuldigt, dass er weint, denke ich, nee, das ist doch das größte Geschenk, was du mir machen kannst, dass du gerade weinst. Dass dich das so berührt, dass da Tränen entstehen, das ist doch das Schönste überhaupt. Und erlaubt das doch. Und dann kann man immer noch fragen, möchtest du in den Arm genommen werden? Und dann kann die Person entweder sagen, nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Oder ja doch, ich habe das Bedürfnis dazu. Aber du kannst es vorher nicht wissen. Ja. Und gerade in so einer Situation einfach mal nachzufragen, auch dann wird die Person nicht immer es schaffen, dann Nein zu sagen. Weil die dann das, ne, also wenn man dann People-Pleaser ist, wird man auch Nein sagen, obwohl man sei, oder Ja sagen, obwohl man eigentlich Nein meint. Aber dann gibt man zumindest die Möglichkeit, eröffnet eine Tür. Und so können halt dann manchmal auch Sachen, die so gut gemeint sind, aus der eigenen Perspektive vielleicht sogar verletzen. Und das ist ja mit Sprache und so auch ganz viel, wo man dann einfach, und wenn man dann lernt, dass es anderen vielleicht hilft, wenn man was anders macht, dann kann man das ja anpassen. Das macht es nicht mehr oder weniger wahr, aber so laufen wir halt eben durch die Welt. Und nur daran kann ich ja mein Verhalten orientieren. Und wenn ich ein empathisches Wesen bin, was Leid auf dieser Welt verringern will, dann mache ich von der Intention her doch eher Dinge, die für andere gut sind und lasse andere Dinge, die für andere in der Regel als negativ bewertet werden durch ihre Perspektive, lasse es eher weg. Egal, ob das nur eine Perspektive ist oder nicht.
Ja, und das wäre so einfach, wenn man ein bisschen sich mit seinem Ego beschäftigt, da einen Schritt zurückzugehen, oder? Aber ich habe das an mir selbst gemerkt, damals, als das Gendern so losging und ich noch keine Ahnung hatte, was Gendern war und das einfach nur so auf mich wirkte das so, man will mir wieder irgendwas überstülpen. Und in dem Moment habe ich gedacht, man will mich zwingen, irgendwie zu verändern oder sonst was. Und dann habe ich in so einem CSU-Markus Söder-haften Reflex auch erstmal gesagt, nee, ich gender nicht, was soll denn? Weil ich überhaupt mich nicht damit beschäftigt habe. Aber wieso hängt man dann an solchen Sachen? Wieso identifiziert man sich so? Und wieso hat man so Probleme, einfach Dinge fließen zu lassen und zu sagen, ey, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn jemand nicht gendert, aber wenn jemand gegen das Gendern ist, das verstehe ich nicht.
Und das als Hauptthema.
Ja, das verstehe ich einfach nicht, weil warum kann man es nicht einfach sein lassen? Warum muss man es immer wieder thematisieren? Warum hängt man so da dran? Anstatt zu sagen, ja, okay, mir ist es jetzt persönlich nicht so wahnsinnig wichtig, aber offenbar sind da viele andere Menschen, denen ist es wichtig, dann tue ich denen doch den Gefallen. Und man muss da auch immer wissen, dass die Sprache auch einen wahnsinnigen Einfluss hat auf die Gesellschaft und auch auf sich selbst. Also da auch nochmal wirklich die Einladung, da jung im Kopf zu bleiben und nicht immer an allem festzuhalten, was man irgendwie mal denkt, dass es so war oder verstanden hat, dass es so sein muss oder so. Das ist auch ein Perspektivwechsel. Den durfte ich auch erleben. Aber da hat sich auch jemand die Mühe gemacht und mir das wirklich mal in Seelenruhe erklärt, worum es da eigentlich geht. Ich hatte aber auch das Interesse daran, mir das anzuhören, weißt du?
Ja.
Weil, wenn ich da total in mir gefangen bin, würdest du, brauchst du mir das überhaupt nicht zu erklären, das interessiert mich nicht. So, weißt du, so dieses. Und ich einfach mal zuhören und zu sagen, ah ja, okay, ich verstehe den Punkt. Ja, und dann kann ich ja immer noch sagen, ja, okay, ich verstehe, ich mache da nicht mit, aber ich bin auch nicht dagegen und so. Das ist so albern. Naja. Ich habe am Ende vielleicht noch eine Idee für einen Perspektivwechsel, der vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, aber ist auch eine Form von Perspektivwechsel. Möchte gerne noch mal auf mein Join Me zu sprechen kommen, was neulich rausgekommen ist. Und da geht's mir ja im Kern, in diesem Join Me geht's mir darum, ist auch auf meinem Instagram-Kanal im Moment oben angepinnt und zu sehen. Guckt euch das gerne an, kommentiert und liked auch gerne noch da mal. Da geht's mir auch vor allen Dingen darum, dass man seine Gedanken mehr anfängt zu beobachten, anstatt sich mit ihnen komplett zu identifizieren. Und das ist ja auch fast schon eine physische Art des Perspektivwechsels von direkt durchgucken auf ein Stück Abstand haben und von dem Stück Abstand auf das Gehirn und auf die Gedankenmuster gucken und auf die Emotionen, die sich daraus erzeugen. Und ich finde diesen Perspektivwechsel so wertvoll für ganz, ganz viele, für alle Gebiete des menschlichen Lebens, der Kommunikation, des Zusammenseins, des Miteinanders. dass ich das gerne nochmal hier an der Stelle sage, sich damit zu beschäftigen. Und in diesem 4 Minuten Join Me habe ich am Ende eben auch eine ganz pragmatische Idee, was jeder tun kann, um das zu schulen, weil ich glaube, vielleicht haben das auch Menschen von Geburt an, diese Fähigkeit, aber ich musste die auch lernen durch Wiederholung und das immer wieder üben und proben und mich vor allen Dingen daran erinnern. Und das finde ich eben auch eine sehr, sehr, sehr starke Form des Perspektivwechsels als Mensch.
Ja. Hast du jetzt gerade das Konkrete gesagt?
Nö, das war sozusagen eine Einladung.
Das ist ein Cliffhanger jetzt, zum Einladung, das anzugucken, weil da erfahrt ihr den konkreten Hack. Genau. Da müsst ihr auf Alex Instagram oder eigentlich auf allen Plattformen, findet mal Alexander Metzler Join Me, gibt's als Podcast, auf Spotify, gibt's YouTube, auf Instagram als Reel. Ich glaube, da ist es am besten für dich, auf Instagram zu gucken, genau, und zu kommentieren.
TikTok bin ich persönlich zwar nicht, aber das Video von mir ist da irgendwie.
Ja. Genau. Ja, das ist alles da, absolut. So der ultimative Perspektivwechsel eben. Perspektivwechsel bedeutet ja nicht, ich nehme jetzt eine andere Perspektive ein und dann verharre ich in der, ne? Sondern es ist ja immer noch klar, dass die Ausgangsperspektive auch irgendwie was Wertvolles beinhaltet.
Genau,
und
genau,
das so, ja. Und ich einfach mit der Perspektive die halt am überzeugendsten ist. Und vielleicht auch nochmal hier erwähnt, dass Wissenschaft und Fakten, kann man vielleicht auch mal einen Satz zu sagen, immer noch die beste Unterstützung ist im Finden einer Perspektive, bei der man dann verbleibt. Und aus meiner Sicht besser als irgendein dahergelaufener Telegram-Channel, der irgendwie von zu Hause aus Recherche betreibt mit seinen eigenen Perspektiven. Sind auch interessante Perspektiven, aber die sind häufig noch deutlich mehr eingefärbt. Und nochmal das Schöne an dem wissenschaftlichen System ist, mit Peer-Review-Papers, mit gegenseitig draufschauen, mit gewissen Standards, dass halt so viele wie möglich der Fehler der menschlichen Wahrnehmung halt rausgerechnet werden und so man so nah wie möglich an die Wirklichkeit und an die Realität drankommt. In einem überprüften Prozess, in Jahrhunderten der Geschichte, wo sich schlaue Menschen Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man Wahrheit finden. Mhm. Und all das macht halt ein random Telegram-Otto, der aus der Wissenschaft vielleicht mal rausgeflogen ist, früher mal Professor war oder noch nie eine Uni von innen gesehen hat, der weiß von all dem nichts und der kann vielleicht mal eine interessante Meinung haben und man sollte jetzt nicht per se da gar nicht zuhören, aber wenn sich irgendwie 90% der WissenschaftlerInnen weltweit bei einem Thema super einig sind und mit dem ganzen geprüften Verfahren da über Jahre Fakten gesammelt haben, dann ist es vielleicht besser, sich dieser Perspektive anzuschließen, Stichwort Klimawandel oder sowas, als da den ein, zwei Videos, die irgendwie überzeugend, argumentativ dann sagen, ja, das ist alles gekauft und dann gibt's noch eine Weltverschwörung, die alle wollen, dass du glaubst, dass es einen Klimawandel gibt. Deswegen ist für mich da Wissenschaft und der wissenschaftliche Prozess, gerade bei solchen großen Themen, super wichtig, wir haben ja viel jetzt hier, also und auch in meiner und deiner Arbeit reden wir ja eher um den persönlichen Perspektivwechsel in deinem Alltag. Mhm. Wie kannst du auf Situationen anders drauf gucken? Da hast du keinen wissenschaftlichen Beirat, der dir sagt, ob dein Boss ein Arschloch ist oder ob SUV-Fahrer scheiße sind. Da kannst du nur selber den Perspektivwechsel vollziehen und einfach gucken, was ist die Perspektive, die mir Stress verursacht, die mich trennt und kann ich nicht eine gütigere Perspektive, die mir besser geht, aneignen. Das heißt, worüber wir hier reden, sind vor allem die individuellen Perspektiven. Aber wenn ich jetzt gesellschaftlich drauf gucken würde, dann würde ich eher immer da auf wissenschaftliche Perspektiven in den allermeisten Punkten gehen, weil das einfach der schlauere Art ist, aus meiner Sicht auf eine Perspektive zu kommen, als einfach, wenn sich irgendjemand mal überlegt, ach, ich finde, das macht einfach keinen Sinn aus den 3, 4 Gründen, die ich mir jetzt überlegt habe oder die ich mir irgendwo zusammengesucht habe. Da muss man halt eben wenn man an die Weltverschwörung glaubt, kann ich nachvollziehen, warum man dann nicht der Wissenschaft glaubt. Wenn man halt denkt, alle Unis sind gekauft von der Weltelite und du glaubst das wirklich, verstehe ich, wie man dann zu dem Schluss kommt, dass Wissenschaft zu dem falschen Punkt kommt. Aber man muss den Punkt halt kaufen und den halte ich für extrem unplausibel und ohne jeglichen, ohne jegliche überzeugenden Argumente. Und Deswegen, ja, go save the planet. Climate change is real.
Ja, so. Und als letzten Gedanken dazu noch immer auch mal einen Blick werfen, wer finanziert Studien. Das gibt oft auch Hinweis von der Einfärbung irgendwie. Also bei vielen Wissenschaften, so wie du es gerade gesagt hast, beim Klimawandel erübrigt sich das, weil einfach, wie du sagst, so man sagt so um die 90% aller Wissenschaftler sind sich da einig. Aber es gibt ja Myriaden von Themen und Myriaden von wissenschaftlichen Papers und da ist es halt oft schön zu wissen, okay, welche Industrie, wer hat das denn finanziert, wer war denn da der Geldgeber, wer könnte denn da ein Interesse haben an diesem oder jenem Ergebnis. Das ist dann auch immer ganz spannend, in alle möglichen Richtungen.
Genau, also man kann jetzt nicht jede Studie, also nicht jede einzelne Studie, die ist komplett wasserdicht.
Die auch so wissenschaftlich und auch nur, weil daherkommt jemand, irgendwie.
Weil jemand eine einzige in irgendeiner Studie steht, wenn du morgens dein Bett machst, dann ist dein Leben in Summe erfolgreicher. Wenn das eine Studie mal rausgefunden hat, dann ist das noch nicht, was die Wissenschaft sagt, sondern dann ist es erstmal das Ergebnis der Studie. Und wenn man auch nicht die ganze Studie gelesen hat, sondern nur einen Satz daraus nimmt, ist es noch kein Beweis, dass das unumstößlich so ist. Das ist vielleicht auch wichtig. Aber gut, wir sind ja auch kein Wissenschaftspodcast. Es war mir nur wichtig, dass an einer Stelle.
Allerdings, wenn du morgens dein Bett machst, dann kann das tatsächlich ein Signal für dich sein, ein Stück Ordnung zu schaffen am Morgen und ein Stück Ordnung am Abend zurückzuführen. Deswegen ist ja auch bei der Bundeswehr und anderen, ich bin ja Zivildienstleister, ich weiß es nur vom Hörensagen, aber das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sein ganzes Zeug super in Ordnung und man faltet das genau nach spezieller Vorschrift und so weiter, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten, um das Gefühl der Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also rein psychologisch, glaube ich, ist sogar was dran am Bett machen und aus eigener Erfahrung, und das bedeutet gar nichts, das ist auch ganz wichtig zu sagen, die eigene Erfahrung ist nur meine eigene Erfahrung, das bedeutet noch nicht, dass das bei irgendjemand von euch da draußen das Gleiche sein muss. Aber bei mir erzeugt es ein Gefühl der Freude, wenn ich abends ins Schlafzimmer komme und mein Bett sieht schön aus und ich schlage das dann so auf. Das ist einfach, das macht mir einfach ein bisschen Freude, als wenn das da total zerwühlt da läge.
Absolut. Ich wollte damit dem Beispiel auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass es nicht sein kann.
Ja.
Und deswegen finde ich auch, wenn man halt, finde ich es immer stärker, und so sind auch meine Vorträge aufgebaut, Leute Erfahrungen zu machen und dann zu sagen so, und dann guck, was passt für dein Leben und nimm's für dich und nicht einfach zu irgendeiner Zahl an die Wand zu sagen, so, und das muss jetzt bei dir auch so sein, weil man muss sowieso, wir sind alle so verschieden, also bei manchen Sachen sind wir auch voll ähnlich, aber bei manchen Sachen sind dann unsere Leben doch auch verschieden und da darf man dann einfach für sich selber gucken und wir können hier inspirieren bei den Sachen, die wir reden und mit bestem Wissen, Gewissen aufgrund von unserer Hintergründe Perspektiven anbieten. Und wenn ihr unsere Perspektiven zum Thema Perspektive hilfreich fandet, dann lasst uns doch ein Follow da, empfehlt die Folge jemandem, den ihr mögt. Und folgt uns auf Patreon für Bonusmaterial, mehr Infos dazu auf gleichmutproben.de. Wenn ihr noch Lust habt, bei mir Handpan spielen zu lernen, 6. bis 8. Dezember ist das letzte Handpan Camp für die nächsten Monate. Da habt ihr noch die Möglichkeit, dieses wunderbare Instrument in der Grube Luise spielen zu lernen. Fiel mir nur gerade ein.
Und herzliche Grüße gehen raus an Bianca, unser neuestes Patreon-Zwergflamingo-Mitglied. Vielen Dank, schön, dass du dabei bist. Und das weiß noch nicht mal der Lee, das erfahrt ihr jetzt alle zuallererst. Uns gibt es jetzt auch als Weihnachtsgeschenk auf gleichmitproben.de kannst du auch einen temporären oder auch dauerhaften Patreon-Zugang verschenken an einen lieben Menschen, wo du glaubst, dass unser Podcast gut täte. Also einfach mal auf gleichmitproben.de gehen und dann kann man ein Geschenk-Abo abschließen.
Yes! Kann man sich auch wünschen dann von anderen.
Stimmt, das kann man
auch. Könnt ihr euch auch wünschen, also wenn ihr hier zuhört. Ja, genau, wenn ihr euch das wünschen wollt, dann macht das doch. Reicht ja auch erstmal, könnt ihr auch mal 2 Monate euch wünschen. Das kann sich wirklich jeder leisten. Dann hört ihr einfach die Folgen, die es bis dahin gibt, durch. Dann wartet ihr nochmal ein halbes Jahr, meldet euch nochmal an. Das ist die Sparvariante. Hack.
Yes.
Career Suicide Hack von mir. Money Suicide.
Money Mindset.
Yes.
So, ich spiele euch noch was Schönes für den Abend, in den Abend hinein. Weiß noch nicht so genau was. Mal gucken, was so kommt. Thank you. Schöne Klänge in den Abend.
Sehr schön.
Yes, ihr Lieben. Dann.
Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Morgen wahrscheinlich schon auf eurem Podcast-Plattform, weil wir spät dran sind.
Stimmt, da kam vorhin noch. Bitte speichert auf jeden Fall die Folge, fand ich einen sehr schönen Satz. Vielen Dank dafür. Ja, werden wir natürlich machen, wird hier auf Instagram sein, aber ab morgen eben auch auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Gleichmutproben heißt dieser Podcast.
Ja.
Adios, hasta luego und habt einen schönen Abend alle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. See you
Tschüss.
Soon. Ciao, ciao.